Herzlich willkommen, hier ist ein neuer Tag. Heute ist der 31. Januar 2023. Das Bundesverfassungsgericht hat entschieden, die Wahl am 12. Februar in Berlin kann stattfinden. Das Wahlchaos setzt sich also zumindest auf der juristischen Ebene erst einmal nicht fort. Sie hören bei uns bis zum 12. Februar die Spitzenkandidaten von Linken, Grünen, SPD, FDP, CDU und auch AfD. Wir haben sie alle eingeladen. Klaus Lederer von den Linken ist schon da gewesen. Das Interview gibt's im Podcast von gestern. Heute sprechen wir mit Christine Brinker. Sie ist die Spitzenkandidatin der AfD.
Guten Morgen.
Guten Morgen.
So schnell sieht man sich wieder, oder?
Ja, wer hätte das gedacht?
Ja, viel Zeit für Wahlkampf ist ja diesmal nicht. Insgesamt 90 Tage haben Sie. Wie fühlt sich der Wahlkampf an in diesem Jahr?
Es ist echt anstrengend, A, weil es Winter ist und B, weil ja parallel das Parlament noch weiterläuft. Das heißt, es ist eine gewisse Doppelbelastung, aber das Ende ist ja in Sicht.
Wir haben vier persönliche Fragen an alle Spitzenkandidaten, die bei uns zum Interview sind. Angenommen, Sie haben eine sehr, sehr wichtige Entscheidung zu treffen. Wen rufen Sie zuallererst an?
Also, wenn es wirklich um eine ganz wichtige Entscheidung geht, ist mein Mann derjenige, der Erste ist.
Sowohl beruflich als auch privat?
Ja, auf jeden Fall. Also der ist auf jeden Fall für mich der Ansprechpartner, ja.
Was ist Ihr absolutes Lieblingsessen? Oder lassen Sie es mich anders formulieren, was wäre Ihre Henkersmahlzeit?
Oh, das ist sehr schwierig. Meine Henkersmahlzeit, da muss ich echt überlegen. Das fällt mir gar nicht so leicht. Ich würde sagen, einfach ganz klassisch Spaghetti mit ganz frisch gemachter Tomatensauce und Basilikum.
Und dazu ein Glas Rotwein oder Weißwein oder nichts
alkoholisch? Bitte Rotwein, okay. Trockener.
Jeder hat ja irgendwelche skurrilen Angewohnheiten. Ich erzähle an dieser Stelle dann immer, dass ich eine ganz fiese Angewohnheit habe. Ich esse gerne Champignons aus der Dose. Kann auch dritte Wahl sein. Die ich dann leider direkt aus der Dose rauslöffel. Ich weiß, es ist widerlich. Welche skurrile Angewohnheit haben Sie? Es muss auch nichts mit Essen zu tun haben.
Ich hatte meine Freundin, fällt mir dazu ein, die hat Muscheln aus dem Glas gegessen. Also skurril weiß ich nicht. Aber ich habe die Angewohnheit, dass ich immer ein bisschen Schokolade dabei habe und die gerne zum Beispiel meinem Markthändler in die Hand drücke oder Mitarbeitern oder Kollegen und dann meine Tür im Büro steht offen, da steht auch immer ein Schokiteller. Also das ist so, da freuen sich immer alle. Selbst im Restaurant, Kellner, Köche kommen zu uns an den Tisch und wissen schon, wir haben immer Schoki dabei.
Der Pressesprecher nickt. Schmeckt die auch gut, die Schokolade? Okay, das ist nicht irgendein Billo-Zeug. Gut.
Ich habe was in der Tasche, wenn Sie möchten.
Ich hatte heute schon meine Ration Schokolade, aber vielen Dank. Wir haben Sie bei unserem letzten Interview schon nach Ihrer Lieblingsmusik gefragt und Sie haben gesagt, so Depeche Mode, Madonna, Michael Jackson, das haben Sie in den 80ern gerne gehört. Wir fragen auch diese Frage alle Kandidatinnen, alle Kandidaten. Der eine Song, der absolute Lieblingshit, der quasi Henkersong?
Der Henkersong. Also ganz ehrlich, das ist eigentlich für mich von U2, wie hieß es? Von U2.
With or without you.
Ja, genau,
ja,
richtig.
With or without you. Cool.
Oh, da könnte ich dahin schmelzen.
Jetzt haben Sie ja ein Problem in Berlin. Als Koalitionspartner will Sie keiner haben. Alle haben schon gesagt, nee, mit der AfD werden wir nicht zusammenarbeiten. Sie können also Ihre ganzen Pläne, die Sie haben, gar nicht umsetzen. Wie sehr frustriert Sie das?
Och, das würde ich gar nicht so sagen, weil wir sind ja jetzt schon seit über einer Legislatur in der Opposition man kann auch aus der Oppositionsrolle natürlich viel anstoßen und wir haben das ja auch häufiger schon erlebt, dass bestimmte Themen, die wir gebracht haben, später durch die Regierungskoalition tatsächlich in Teilen aufgenommen worden sind. Also insofern ist das gar nicht so verkehrt. Wir können natürlich den Finger in die Wunde der Regierungsarbeit legen und das werden wir im Zweifel auch weiter tun. Aber wenn uns jemand anspricht, stehen wir natürlich auch für alles andere offen.
Was ist sonst so anders als im Vergleich zum letzten Mal?
Ja, man merkt schon, dass die Stimmung gerade bei den Menschen auf der Straße deutlich anders geworden ist. Also wir haben deutlich mehr Zuspruch. Die Fragen werden intensiver. Man ärgert sich natürlich sehr, dass die Wahl jetzt überhaupt wiederholt werden muss, aber sieht natürlich auch die Notwendigkeit. Ja, und wie gesagt, und es ist ein Winterwahlkampf und das macht es natürlich schwierig, draußen in der Kälte zu stehen. Aber da müssen wir jetzt alle durch.
Welche Fragen kommen da so, wenn Sie mit Menschen sprechen auf der Straße?
Auch ganz unterschiedlich. Also viele Leute bewegt natürlich die Situation der fehlenden Wohnungen in Berlin. Viele Menschen bewegt auch aktuell das Thema ja Verkehr. Wie kriegen wir das hin? Gerade im Nordosten, die Menschen haben ja gerade Probleme auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln in die City zu kommen, in die Stadt. Das sind so Themen, mit denen wir tatsächlich konfrontiert werden. Und auch das Thema, wie können wir uns in Zukunft eigentlich unsere Stadt noch leisten, unsere Wohnung leisten? Wie soll das funktionieren?
Ich dachte, da kommt jetzt die Energiekrise oder so, aber das Thema hat sich erledigt, ne?
Na, nicht erledigt. Das ist auch ein Thema. Das meinte ich ja mit dem Thema, wie können wir uns in Zukunft noch unsere Wohnung leisten? Also da machen sich Menschen schon Sorgen. Wie geht es weiter mit unserer Energie, mit Stromkosten und so weiter? Wir wissen alle, die zweite Miete ist ein erheblicher Faktor geworden. Also sprich die Betriebskosten für die meisten in Berlin. Und das ist schon ein Thema auf jeden Fall.
Für Sie als AfD ist natürlich irgendwie ein bisschen, als Oppositionspartei ist natürlich schlecht, dass die Bundesregierung so viel Geld in die Hand genommen hat und gesagt hat, wir deckeln die Energiepreise. Jetzt liegen die Energiepreise sowieso darunter. Haben Sie denn dann Antworten auf die Fragen der Menschen, also wenn es um bezahlbares Wohnen in Berlin geht zum Beispiel?
Ja, natürlich. Wir haben von Anfang an, wir sind ja seit 2016 im Parlament und haben von Anfang an immer gesagt, wir müssen bauen. Ohne Bauen kommen wir nicht weiter. Und wir müssen vor allen Dingen auch dafür sorgen, dass private Bauherren wieder in Berlin bauen, die sich ja durch die unselige Enteignungsdebatte zurückgezogen aus dem Markt, die müssen wir wieder in die Stadt holen. Die entscheiden sich im Zweifel woanders zu bauen und das ist nicht gut. Das kann nicht sein. Die landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften, die schaffen diesen Neubau in der Größenordnung definitiv nicht, bei allem Bemühen. Und deswegen, wir müssen diese Enteignungsdebatte endlich klären und hier für klare Verhältnisse in der Stadt sorgen.
Eine Frage des Geldes ist das ja alles. Jetzt ist es ja so, dass ich als möglicher Bauherr natürlich nur investieren will, wenn ich dann auch möglichst viel Geld einnehmen kann. Das heißt, Sie müssten ja eigentlich dann sagen, okay, Sie sind ja selber Architektin, das heißt, genau, das ist auch Ihr Metier. Ja. Wenn einer bauen will, dann rechnen Sie dem ja auch aus, naja, komm, in der Lage, da kannst du jetzt aber auch mal ordentlich zulangen, oder nicht?
Also klar wird niemand aus altruistischen Gründen etwas bauen. Es ist immer eine Art Versprechen am Ende natürlich damit verbunden. Aber wir haben ja die Situation, dass die landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften ja klassischerweise den sozialen Wohnungsbau übernehmen müssten. Das passiert ja gar nicht in dem Umfang, wie man das tut. Und ganz klar, je mehr Wohnungen am Markt sind, umso mehr Einfluss hat das auf die Preise, nämlich auf unter Umständen auch fallende Preise. Wir hatten diese Situation ja schon mal, wenn Sie sich erinnern, um die Jahrtausendwende, um 2000 in Berlin, da war der Wohnungsmarkt ein ganz anderer. Da hatten Sie, wenn Sie eine Besichtigung machen wollten, im Zweifel ein, zwei Interessenten, die sich die Wohnung angeschaut haben und am Ende hatten Sie möglicherweise keinen Mieter. Also da war die Zeit so, dass wir viel, viel mehr Wohnungen am Markt hatten als Interessenten und das hat sich auch auf die Preise ausgewirkt und deswegen ist das Petitum, wir müssen bauen, hilft alles nichts.
Druck auf den Wohnungsmarkt in Berlin kommt, da sind sich alle einig und das können wir alle beobachten, auch durch die Flüchtlingsbewegung zuletzt aus der Ukraine. Da muss man auch sagen, hat Berlin, der jetzige Senat aus aus SPD, Grünen und den Linken, es gut in den Griff bekommen, oder?
Also die Unterbringung der Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine ist eine Selbstverständlichkeit und ist klar, das hat funktioniert. Aber was natürlich massiv auch den Markt belastet, ist die quasi ungesteuerte Zuwanderung eben nicht von Kriegsflüchtlingen. Und das erleben wir ja jetzt, wenn Sie sich anschauen, dass sogar ja jetzt in Containern wieder gewohnt wird auf dem ehemaligen Flughafengelände, dann finde ich das eine sehr menschenunwürdige Unterbringung. Also wir müssen tatsächlich schauen, dass wir diese ungesteuerte Zuwanderung beenden, weil das also erhöht den Druck massiv und vor allen Dingen haben wir dadurch auch weniger Platz und weniger Raum genau für die Flüchtlinge, die wirklich vor Krieg und vor politischer Verfolgung hierher kommen.
Helfen Sie mir eben ungesteuerte Zuwanderung, damit meinen Sie konkret?
Damit meine ich, dass im Prinzip unsere Ländergrenzen offen sind und jeder erstmal hierher kommen kann. Und vor allen Dingen, selbst wenn das Asylverfahren durchlaufen ist, dann festgestellt wird, es gibt keinen Asylgrund und derjenige, die Person sollte, eigentlich müsste das Land gesetzlich, rechtlich verlassen. Das wird nicht gemacht. Also wir haben in Berlin circa 18.000 Menschen, die ein Verfahren durchlaufen haben, wo aber festgestellt worden ist, nein, sie haben kein Recht hier zu bleiben und die müssten das Land verlassen. Und da kümmert sich Berlin nicht drum, sondern hat einen Abschiebestopp verhängt und das kann eigentlich nicht sein.
Wenn Sie sagen, jeder kann in dieses Land kommen, das ist ja jetzt nun mal so. Ist bei uns vor, wir haben offene Grenzen zu unseren Nachbarländern und wenn jemand dann ins Land kommt und hier einen Asylantrag stellt, dann können wir ja nichts machen. Oder wie würden Sie die Sache angehen?
Klar, Asyl kann jeder hier erstmal beantragen, aber ich muss dann auch klar unsere Gesetze anwenden und wenn festgestellt wird, dass die Person kein Recht auf Asyl hat, da gibt es ja entsprechende Verfahren, dann muss ich auch dafür sorgen, dass diese Menschen unser Land auch wieder verlassen müssen. Das geht ja gar nicht anders. Das Problem ist ja, dass immer auch gesagt wird, ja, wir brauchen aber Fachkräfte, die sind doch so wichtig für uns als Fachkräfte. Ja, wenn Sie sich den Migrationsbericht der Bundesregierung, den letzten, den aktuellen anschauen, da sind bei 500.000 zugewanderten Menschen lediglich 40.000 dabei, die tatsächlich dann hier in Lohn und Brot stehen, die ein Arbeitsvisum auch bekommen haben, die anderen eben nicht. Das heißt, wir haben offensichtlich eine ungesteuerte Zuwanderung in unsere Sozialsysteme und das können wir uns schlicht auch auf Dauer gar nicht mehr leisten. Wir können es uns eigentlich jetzt schon nicht mehr leisten, weil wir wissen alle, selbst in Berlin haben wir wahnsinnige Probleme zu lösen und da brauchen wir auch viel Geld für.
Das ist natürlich etwas, was man eigentlich auf Bundesebene in Angriff nehmen müsste.
In der Tat, aber die Länder können sich ja nicht rausmogeln. Ganz im Gegenteil, Berlin ist ja ein starker Anlaufpunkt für viele Flüchtlinge und Zugewanderte und deswegen muss das klar auf Bundesebene geklärt werden, aber im Verbund mit den Ländern. Ohne die geht's nicht.
Bevor ich sie wieder in Simones Hände gebe, wenn Sie sagen ungesteuerte Zuwanderung nicht, dann will ich nur noch einmal sicher gehen, dass wir gesteuerte Zuwanderung, also Zuwanderung von Fachkräften, die Sie gerade angesprochen haben, dass das etwas ist, von dem Sie sagen, ja, da sind wir als AfD dafür und zwar egal, woher jemand kommt, Hauptsache ist, er kann was und er trägt etwas bei zum Gelingen unserer Gesellschaft.
Ja, selbstverständlich. Das brauchen wir ja auch. Da stehen wir voll an der Seite derjenigen, die sagen, wir brauchen diese Art Zuwanderung. Aber dann müssen wir auch die Weichen richtig stellen und dafür sorgen, dass diese Leute hierher kommen. Wir haben ja ein ganz anderes Problem. Für wirklich gut ausgebildete Zugewanderte sind wir ja gar nicht als Wirtschaftsstandort mehr attraktiv. Die meisten gut ausgebildeten Fachkräfte kommen ja gar nicht freiwillig zu uns nach Deutschland, sondern gehen ja lieber in die USA, in die Schweiz oder sonst wohin, aber leider nicht zu uns. Das heißt, wir müssen auch die Rahmenbedingungen setzen, dass Fachkräfte auch wirklich zu uns kommen wollen.
Und zu diesen Rahmenbedingungen gehört doch sicherlich auch, dass eine Atmosphäre in einer Gesellschaft herrscht, die ja eine Willkommenskultur im besten Sinne des Wortes darstellt. Und mein Eindruck ist in der Vergangenheit gewesen, dass Ihre Partei, die AfD, gerade eine solche Willkommenskultur nicht lebt.
Das sehe ich komplett anders, wie Sie sich vorstellen können. Nein, wir sind nur diejenigen, die tatsächlich auf die Probleme, auf wirklich akute Probleme aufmerksam macht. Und es hilft doch nichts, wenn ich ein Problem habe, die Problemlagen zu verschweigen, sondern ich muss doch klar ansprechen, wenn ich etwas sehe, was schief läuft. Und nur wenn ich ein Problem klar identifiziere und anspreche, kann ich auch vernünftige Lösungsmöglichkeiten entwickeln. Und genau das ist der Punkt, nicht mehr und nicht weniger.
Das heißt, alle diese völkischen Bestrebungen, die es in Ihrer Partei möglicherweise auch in anderen Bundesländern oder sehr deutlich sogar in dem einen oder anderen Bundesland gibt, die lehnen Sie komplett ab. Diese Deutschtümelei, diese ja, Ausländerfeindlichkeit, das ist etwas, was für Sie überhaupt nicht in Frage kommt.
Also ich kenne in unserer Partei sehr, sehr viele Menschen, die einen Migrationshintergrund haben, sehr, sehr viele Mitglieder haben Migrationshintergrund und ich weiß ja nicht, was Sie unter Deutschtümelei verstehen, aber ich finde schon...
Björn Höcke zum Beispiel, ja?
Björn Höcke hat mit Berlin relativ wenig zu tun und auch mit meinem Wahlkampf.
So jemand, also wenn der jetzt sagen würde, ich unterstütze dich im Wahlkampf, damit du im rechten Flügel ein bisschen Stimmen fischen kannst, dann würden Sie sagen, um Gottes Willen, bleib mir bloß weg.
Ja, würden Sie das? Ich bin alleine hier in Berlin zuständig und das mache ich auch alleine weiter und wir holen uns noch Unterstützung von unserer Bundesebene. Aber ansonsten finde ich, gibt es gerade in Deutschland viel Kulturelles, was ich sehr schätze. Wir haben eine tolle Geschichte auch mit Literaten und Künstlern und so weiter. Und das, finde ich, sollten wir auch weiter als Tradition hochleben lassen.
Genau, also Ausländerfeindlichkeit ist mit Ihnen nicht zu machen. Die Björn Höckes der AfD, die in irgendwo in anderen Bundesländern ihr Unwesen treiben, die wollen Sie in Berlin nicht sehen. So kann ich das zusammenfassen.
Also jeder kann sich in Berlin aufhalten, aber das ist jetzt unabhängig von meinem Wahlkampf.
Okay, danke.
Sie bekommen, wie jeder andere Kandidat, auch von uns genau 60 Sekunden für Ihren ganz persönlichen Wahlwerbespot. Und Sie können jetzt uns sagen, was Sie in Berlin erreichen wollen. Und die Zeit läuft ab jetzt.
Ja, super. Also ich wünsche mir eine Welt mit Metropole Berlin, die den Namen auch verdient, mit einer ja tollen, super funktionierenden Verwaltung und Bürgerämtern, die man auch digital erreichen kann. Ich wünsche mir Schulen, die Kinder am Ende befähigen, tatsächlich lesen, schreiben, rechnen zu können. Ich wünsche mir einen Straßenverkehr, wo alle Verkehrsteilnehmer, egal ob sie ja öffentliche Bahn nutzen oder Auto oder Rad, dass alle gleichermaßen nach ihrer Fasson im Verkehr sozusagen unterwegs sein können. Und ich wünsche mir, dass Berlin auch bezahlbare Energie hat für die Menschen und ein Wirtschaftsstandort wird, der Arbeitsplätze schafft. Denn nur mit Arbeitsplätzen können wir auch unsere sozialen Errungenschaften weiterführen. Und das ist mein Traum, meine Utopie von Berlin.
Sie sind sogar unter einer Minute geblieben, sehr gut. Jetzt bekommen Sie von uns noch als letztes das Leib- und Magenthema einer Konkurrentin oder eines Konkurrenten aufgetischt und wir sprechen mit Ihnen über das Thema Klima.
Okay.
Sie haben in einem Interview mit den Kollegen von der Berliner Zeitung vor gut 4 Wochen gesagt, dass Klimawandel ein natürlicher Prozess ist, dass Sie davor keine Angst haben, wohl aber, dass der Klimawandel benutzt wird, um die Freiheit der Menschen einzuschränken. Was meinen Sie damit, dass Klimawandel ein natürlicher Prozess ist?
Ganz klar, Klimawandel gibt es so oder so seit vielen Jahrhunderten, Jahrtausenden. Der ist einfach da. Das ist völlig selbstverständlich. Jetzt geht es halt nur darum, wie gehen wir aktuell auch mit dem Thema um und was machen wir? Wenn wir uns zum Beispiel anschauen, beim Klimathema wird ja oft auch gerade in Deutschland über CO2 gesprochen. Und wenn Sie sich die Statistiken mal anschauen, wie der CO2-Ausstoß in Deutschland ist, der liegt bei unter 2%. Wenn Sie sich dann anschauen, wie der CO2-Ausstoß zum Beispiel in den USA ist oder gerade China, das ist unglaublich viel mehr. Und da muss man sich schon die Frage stellen, macht es Sinn, dass wir hier so viele Maßnahmen ergreifen, die am Ende möglicherweise gar nicht dem Klima so helfen, wie wir uns das wünschen oder wie das sich andere auch wünschen? Und wäre es nicht besser, dieses Thema weltweit zu adressieren und genau diejenigen auch anzusprechen, wie China, wie die USA, aber auch durchaus Russland, um dort zu klären, wie kriegt man so einen CO2-Ausstoß in den Griff?
Ja, das eine tun, das andere nicht lassen, könnte ja auch so ein Ansatz sein. Aber generell sozusagen auch allein die Luft in der Stadt besser zu machen durch mehr Elektromobilität, dadurch auch möglicherweise auch das Parken teurer zu machen, damit die Menschen nicht mit ihren Benzinern und Dieseln in die Stadt fahren. Das sind doch eigentlich grundsätzlich ganz gute Ideen, oder?
Die Ideen mögen gut sein, aber die Umsetzungen sind halt fatal. Aus meiner Sicht wird das Pferd immer von hinten aufgezäumt. Kommen wir mal zum Beispiel Elektromobilität. Wenn Sie, ich habe das jetzt mal ausprobiert, um auch selber meine, ich sag mal, Vorurteile mal zu testen, ja, bin ich da auf der richtigen Welle unterwegs. Wenn Sie mit einem Elektroauto in Berlin unterwegs sind und Sie weder zu Hause noch in der Firma, wo Sie arbeiten, eine Ladestation haben, dann haben Sie echt ein Problem. Sie kriegen das Auto nicht geladen. Das funktioniert so halt leider nicht. Man hätte eigentlich, wenn man so auf Elektromobilität umstellen möchte, erstmal für Ladeinfrastruktur sorgen müssen und die ist bei weitem nicht da in Berlin. Das ist aber nicht nur in Berlin, das ist in ganz Deutschland in der Tat ein Problem. Und ansonsten muss ich auch sagen, es gibt, was die Parkgebühren anbetrifft, viele Leute, die wirklich ihr Auto auch in der Stadt brauchen. Und ich finde es fatal, hier an der Preisschraube zu drehen, gerade in der aktuellen Zeit. Weil
innerhalb
das kann
des S-Bahn-Rings.
Ja, auch innerhalb
des. Jemand da wirklich sein Auto? Helfen Sie.
Doch, natürlich. Es gibt immer, also denken Sie dran, es gibt viele, wir haben eine alternde Gesellschaft. Es gibt viele Menschen, die sind halt einfach schlicht nicht mehr gut zu Fuß. Die können auch nicht mit ÖPNV oder so fahren. Die brauchen ihr Auto oder alle, was weiß ich, Familien mit vielen kleinen Kindern. Klar, es ist eine Alternative, kann man als Lastenrad vielleicht auch machen, mit Kinder transportieren, aber ich halte das immer für kritisch. Und da soll jeder nach seiner Fasson glücklich werden. Ich finde es fatal, wenn am Ende nur noch Leute mit viel Geld sich leisten können, in der Stadt Auto zu fahren. Das darf nicht sein, das kann nicht sein. Es muss jeder das Verkehrsmittel nutzen können, was er nutzen möchte.
Und dann passiert einfach gar nichts.
Nein, warum? Ich kann doch auf jeden Fall die Verkehrsführung so strukturieren, dass für jeden auch ausreichend Platz auf der Straße ist. Das funktioniert. Wir haben doch in Berlin den großen Vorteil, einen sehr, sehr großen Stadtgrundriss zu haben. Wir haben Hauptstraßen, Haupttangenten, die auf jeden Fall für den Autoverkehr frei bleiben müssen. Und wir können den gesamten Fahrradverkehr in Parallelstraßen doch abwickeln sozusagen, sodass sich Auto und Fahrrad zum Beispiel gar nicht mehr so ins Gehege kommen, wie das jetzt ist. Das, was man jetzt tut, indem man einzelne Straßenabschnitte Fahrbahnen verengt und eine Spur für Radfahrer macht, halte ich für viel zu kurz gegriffen, weil spätestens an der nächsten Kreuzung treffen Radfahrer und Autofahrer wieder aufeinander und es kommt zu Konflikten. Warum macht man nicht mal endlich einen gesamten Stadtplan, städtischen Plan und entzerrt diese verschiedenen Verkehrswege? Das kann man in Berlin wunderbar machen.
Andere sagen, in Berlin kann man es deswegen so wunderbar auf den Hauptstraßen machen, weil die so breit sind. Bei den Nebenstraßen ist das Problem, dass da ja auch Autos sind und dass Radfahrer dadurch gefährdet würden, möglicherweise, dass dann die Autotür aufgeht. Das ist aber völlig in Ordnung. Ihre Position ist da so ähnlich wie die der FDP. Ne? Die schlägt das ja auch ganz ähnlich vor. Bei Ihnen fand ich ganz spannend. Sie wollen Berlin zu einem Zentrum für Kernfusionsforschung machen.
Ja, genau. Wir hatten überlegt, wir sind ja auch dafür, dass wir das Thema erneuerbare Energien weiter forcieren. Völlig klar. Aber es ist auch völlig klar, dass wir mit erneuerbaren Energien unseren Energiebedarf nicht abdecken können. Das heißt, wir brauchen Alternativen. Und eine Alternative ist nun mal die Kernenergie, auf die wir letztlich in Deutschland nicht verzichten können. Wir merken oder sehen ja gerade, dass rund um uns herum in Frankreich, in Tschechien, überall werden sogar neue Kernkraftwerke gebaut und wir sehen auch, dass es hier Fortschritte in der Entwicklung gibt, wenn man in die USA schaut, die ja das erste Mal jetzt eine klassische Kernfusion auch hinbekommen haben. Und wir sehen ganz klar, wir können auf Kernenergie nicht verzichten und wir würden uns wünschen, dass wir in unserer Wissenschaftslandschaft, wir haben ja tolle Universitäten in der Stadt, dass wir dort das Thema Kernforschung wieder ansiedeln sollten und müssen, damit Deutschland nicht abgehängt wird. Und ein Vorteil hat es auch, erwiesenermaßen hat ja Kernenergie inzwischen das grüne Siegel bekommen und ist ja auch CO2-neutral.
Ja, das grüne Siegel der EU und das von Greta Thunberg, dann ist ja alles in Ordnung. Also bei Ihnen ist aber so, Sie wollen Kernfusionsforschung fördern, nicht...
Alles. Also das ist ja noch, da gehört ja mehr dazu. Das große Problem ist ja, dass wir nicht wissen, wie wir das mit der Endlagerung machen, wie das mit der Wiederaufbereitung ist. Und da muss dringend weiter geforscht werden, damit wir diese Themen lösen können. Da gibt es mit Sicherheit Lösungen, bin ich hundertprozentig überzeugt von, aber das kostet viel Geld und das muss aber angeschoben werden. Und da wäre doch Berlin ein super Standort.
Für die Forschung. Aber wenn es jetzt darum geht, ich bin gedanklich tatsächlich dann bei Ihnen und bin auch gar kein großer Feind der Kernenergie, also nicht, dass Sie es falsch verstehen, aber tatsächlich, wenn ich jetzt so denken würde, man würde jetzt so ein kleines Kraftwerk, die ja dann auch so im Gespräch sind, diese neuen kleineren Teile, die so mobil sind, ich würde es jetzt auch nicht bei mir im Stadtteil stehen haben wollen oder so, ne?
Ja klar, das ist natürlich ein Thema, aber ich denke, dass sich dafür hier auch eine Lösung findet. Wir haben das Hahn-Meitner-Institut, wir haben ja verschiedenste Institute und wenn man die Schutzmechanismen einhält, dann dürfte auch hier keine große Gefahr von ausgehen. Aber wir können uns wirklich diesem Thema definitiv nicht verschließen.
Speicherung von CO2 unter der Erde, auch eine gute Idee.
Kann man auch machen, natürlich, klar. Also es gibt ja noch Speicher, wie ich weiß, inzwischen unterirdisch. Inwieweit man die allerdings revitalisieren kann, das entzieht sich gerade aktuell meiner Kenntnis. Aber auf jeden Fall kann man das machen, ja.
Ja, kann man mit Brandenburg sprechen. Die haben ja mal das alles ausprobiert und ist dann leider gestoppt worden, weil man gesagt hat, wir trauen uns nicht, das auszuprobieren. So, wir waren bei der Mobilität, wir sind bei der Energie, wir sind beim Klimawandel. Wir haben über die A100 noch gar nicht gesprochen.
Oh.
Ja. Für Sie ist Autobahnausbau, Sie finden das alles, also wenn ich das so zusammenfassen darf, eigentlich alles gut, ne?
Ja, Autobahnausbau muss sein, damit der Verkehr einfach fließen kann. Es macht doch viel mehr Sinn, dass ich die Hauptverkehrsströme über eine Autobahn abwickle und damit auch aus den Kiezen den Verkehr raushalte und das wirklich nur in den Berliner Kiezen der ja sogenannte kleine Innenstadtverkehr stattfindet und dafür brauche ich aber Tangenten, dafür brauche ich einen A100-Lückenschluss, um das wirklich abfedern zu können. können. Wir sind eine Großstadt. Wir dürfen nicht vergessen, Berlin ist Metropole. Wir haben eine sehr, sehr große 40 bis 60 Kilometer Ausdehnung. Das muss doch alles irgendwie ja möglich befahrbar sein. Und da kann ich auch nicht nur auf den ÖPNV setzen. Da wird das Auto auch in Zukunft ein Thema sein.
Also für Sie ist Mobilitätswende eher noch mehr freie Fahrt für noch freiere Bürger auf noch längeren Autobahnen.
Naja, wir müssen ja die Realität uns anschauen. Ich meine, wir haben in Berlin die höchsten Zulassungszahlen von PKWs aller Zeiten. Das heißt, die Menschen wollen ja offensichtlich PKW fahren oder für sie ist das Angebot des ÖPNV nicht so attraktiv, dass sie aufs Auto verzichten wollen. Also dem muss ich doch Rechnung tragen. Ich kann doch nicht gegen die Bürger regieren, sondern ich muss doch schauen, dass ich die Infrastruktur bereitstelle, die Bürger auch von mir erwarten. Und das wäre ein Lückenschluss der 100 und ein entsprechendes Verkehrskonzept, was eben alle Teilnehmer berücksichtigt.
Was sagen Sie den Berlinerinnen und Berlinern, die Angst vorm Klimawandel haben, die sich jetzt nicht irgendwie auf der Straße festkleben und irgendwie demonstrieren, aber die ganz real Angst davor haben, dass uns das alles irgendwann um die Ohren fliegt und die sich eine klimaneutrale und eine klimafreundlichere Stadt wünschen?
Wissen Sie, das ist immer sehr relativ. Ich erzähle dann immer gerne, ich bin ja in der DDR geboren und groß geworden und jeder weiß, dass es in der DDR mit dem Umweltschutz nicht so besonders gut lief. Und ich kann mich noch als kleines Kind sehr stark erinnern, als 6-7-Jährige in meiner Heimatstadt fließt die Saale durch die Stadt und ich stand auf der Fußgängerbrücke und habe runtergeschaut und dort waren auf der Saale große weiße Schaumberge. Das waren alles Industrieabwässer. In der Saale gab es keine Fische, es hat gestunken, man konnte nicht schwimmen und nach der Wende sind in die ganzen Betriebe, die es nach wie vor in meiner alten Heimatstadt gibt, sind mit entsprechend modernen Filtern ausgestattet worden. Die Betriebe gibt es nach wie vor. Die Saale ist inzwischen super sauber, es sind Fische drin, man kann schwimmen, es ist wieder toll. Also man muss da auch versuchen, die Leute ein Stück weit zu beruhigen und zu sagen, die Technik entwickelt sich weiter. Es wird weiter daran gearbeitet, dass wir hier versuchen, das Beste, also die Umwelt zu schützen, ja, uns und das Leben, die Erde zu schützen. Aber man muss da auch die Kirche im Dorf lassen und darf sich nicht in Panik versetzen lassen.
Ich habe die Klimaaktivisten gerade schon angesprochen, die sich auf der Straße festkleben. Wie würden Sie mit denen umgehen?
Also ich kann es ehrlich gesagt nicht verstehen, dass die so eine Panik schieben. Vor allen Dingen hat es ja schon fast, also so wirkt es auf mich persönlich, fast sektenähnlichen Anstrich. Ich weiß gar nicht, ob man solche Leute in so einer Situation noch mit rationalen Argumenten erreichen kann. Ich würde Ihnen empfehlen, gehen Sie in Betriebe. Es gibt so viel Bedarf an Menschen, die wirklich in der Solarbranche oder in anderen Branchen Arbeitskräfte brauchen. Geht dahin und tobt euch da aus, entwickelt weiter, forscht weiter, helft da. Aber diese Blockade hilft gar nichts. Das blockiert nur die Stadt, das ärgert die Menschen und die erreichen damit im Zweifel sogar das Gegenteil. Und das kann ja nicht im Sinn des Betrachters sein.
Eine Frage habe ich noch. Sie haben gerade schon Betriebe und Forschung und so weiter angesprochen. Lassen Sie uns über das Thema Wirtschaft ganz kurz sprechen. Wie wollen Sie Berlin noch attraktiver machen für Startups und Techfirmen?
Ja, erstmal brauchen wir eine Übersicht über tatsächlich die Gewerbeflächen in Berlin, so eine Art Gewerbeflächenkataster. Das brauchen wir, um halt zu gucken, wo kann man tatsächlich Betriebe ansiedeln. Und ich denke, man muss auch aufpassen, wir haben ja in den letzten Jahren erlebt, dass es durchaus eine Flächenkonkurrenz gab zwischen Betrieben und dem Senat, der ja auch eigene Bürostandorte braucht. Und da gab es ja den ein oder anderen Vorfall, dass Unternehmen auch verdrängt worden sind durch die öffentliche Verwaltung. Das darf natürlich nicht passieren. Und wir müssen schauen, dass wir hier vernünftige Standortbedingungen bieten. Und dazu gehört zum Beispiel auch ein fließender Verkehr und eben nicht sowas, was gerade in der Friedrichstraße passiert. Ja, dazu gehören auch vernünftige oder tragbare Energiekosten. Das sind alles Standortbedingungen, die eine Regierung durchaus schaffen kann, teilweise das Land Berlin, teilweise aber auch im Verbund mit der Bundesregierung. Denn wir erleben ja gerade, und das ist das große Problem, dass Deutschland große Wettbewerbsnachteile hat durch eine überbordende Bürokratie und vor allen Dingen durch die hohen Kosten. Und da müssen wir gegensteuern und das kann aber das Land Berlin durchaus machen.
Okay. Dann bedanke ich mich ganz herzlich, Frau Brinker, dass Sie bei uns waren. Knapp 2 Wochen noch. Wie froh sind Sie, wenn es vorbei ist?
Ziemlich froh, weil die Belastung ist schon ganz schön groß im Moment.
Kann ich mir vorstellen. Danke fürs Gespräch.
Vielen Dank.
Vielen Dank.
Das war's für heute. Wir sind morgen wieder für euch da, denn dann ist wieder ein neuer Tag.